Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es gibt nur einen Rudi Völler. 2002 war das mal ein großer Hit, an den sich der DFB dieser Woche offenbar erinnert hat. Völler soll bis zur Heim-EM 2024 als Sportdirektor für etwas mehr Ruhe sorgen. Der ehemalige DFB-Berater Bernhard Peters warnt aber davor, notwendige Reformen zu verschieben. Das ganze Interview gleich. Außerdem hören Sie in dieser Sendung, wie die Polizei in Baden-Württemberg versucht, konstruktiv mit Fußballfans und Vereinen zusammenzuarbeiten, passend zur Rückkehr der Fußball-Bundesliga. Und Abfahrer Christoph Innerhofer spricht über die Faszination der Streif, wo heute das Hahnenkammrennen stattgefunden hat. Am Anfang hatte er gar keine Lust auf diesen Job. Das hat Rudi Völler gestern bei seiner Vorstellung als neuer DFB-Sportdirektor ziemlich offen zugegeben. Am Ende hat er sich dann doch überzeugen lassen, wie 2000 als Übergangslösung dem Verband zu helfen. Damals als Teamchef, jetzt als Sportdirektor. Und wie damals war er auch diesmal Teil der Taskforce, die ihn ausgesucht hat. Diesmal dabei waren noch Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff und Hans-Joachim Watzke. Und viel weiter hat die Taskforce offenbar auch nicht geguckt bei der Suche nach möglichen Kandidaten, zumindest laut Watzkes Aussagen.
Ja, das war gar kein Prozess, sondern wir haben zusammengesessen und ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich. Und also das jetzt prozessual zu erklären, ist relativ schwierig, dass er so, weil wir sind ja auch mehr so Bauchmenschen.
Und über die Personalie Rudi Völler habe ich mit Bernhard Peters gesprochen. Er war selbst mal Anwärter für den Posten des Sportdirektors beim DFB. Jürgen Klinsmann wollte ihn mal haben, nachdem Peters mit der Hockey-Nationalmannschaft zweimal Weltmeister geworden ist. Er wurde es dann nicht, hat den DFB dann aber trotzdem beraten und hat danach unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum des HSV aufgebaut. Und ihn habe ich gefragt: 6 Männer wählen einen Mann aus ihrer Mitte aus, der neue DFB-Sportdirektor werden soll. Ist das im Jahr 2023 eine zeitgemäße Art, wichtige Personalentscheidungen zu treffen?
Ja, das sei dahingestellt, muss man ein bisschen kritisch nachfragen. Also Fußball ist immer ein System im System und das hat sich wieder bewahrheitet. Ich glaube, es wird ein bisschen zu wenig über den Tellerrand geschaut. Und wenn man gewisse Veränderungen eingehen will, dann ist die Lösung nicht immer im System zu suchen.
Sondern wo?
Ja, ich glaube, man muss das strikt trennen. Ich will das so beantworten, dass diese Kampagne Richtung Europameisterschaft die nächsten 16 Monate einer schnellen Lösung bedarf. Aber die Gründe, warum es Veränderungen geben muss nach 2014, liegen mehr in so einer mittelfristigen Strategie dahinter, also nach 2024. Und damit muss man mit diesem Veränderungsprozess heute anfangen, sonst ist es zu spät.
Also vergeudet der DFB mit der Personalie Völler jetzt 16 Monate?
Nein, das habe ich damit ausdrücklich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich ihn als Frontmann für diese Kampagne Richtung Europameisterschaft, als jemand, der Stimmung umschwenken kann, der den Rücken der Jungs und des Trainers freihalten kann, möglicherweise genau der Richtige ist. Aber dass man trotzdem die Schwächen, die so dieser Riesenverband aufgebaut hat durch mangelnde Führung, dass das jetzt unbedingt auch anzugehen ist. Ich glaube, dass die Mannschaft von der Personalstruktur Richtung Europameisterschaft ganz sicher mit dem hervorragenden Trainer sehr viel besser abschneiden kann als in der vergangenen Weltmeisterschaft, dass Rudi Völler mit Sicherheit seinen Teil dazu beitragen kann. Aber die entscheidende Initiative müssen natürlich die Spieler bringen, indem sie zeigen, dass es ihnen ganz, ganz viel wert ist, mal wieder einen Titel zu holen. Ich glaube, das hat mit der anderen mittelfristigen Verbesserung beim DFB wenig zu tun.
Warum hat denn aus Ihrer Sicht der DFB, wenn man das jetzt mit zum Beispiel Frankreich oder auch England vergleicht, da in den letzten Jahren an Boden verloren?
Ich glaube, man muss eine bessere Führung hinkriegen. Der DFB hat gute Mitarbeiter, aber sie müssen mit Vertrauen geführt werden und sie müssen in die Verantwortung gebracht werden. Und dazu muss man das geforderte Präsidialsystem ablösen. Das ist Dinge aus dem letzten Jahrhundert. Wir brauchen da Top-Manager im Vorstand, die wirklich so einen großen Laden in seiner Kernkompetenz Fußball wieder in eine Linie bringen. Wir haben eine sehr gute Akademie in der Infrastruktur und so weiter, aber die ganzen Dinge, die dort erarbeitet werden, müssen pragmatisch den Amateur- und Lizenzvereinen dazu gereichen, dass sie viele Dinge kreativ anders gestalten können.
Aber das ist ja, wie Sie richtig ansprechen, wahrscheinlich unter dem jetzigen System schwer möglich. Und die Macht der Landesverbände wird ja kaum gebrochen werden, weil sich dann die Landesverbände selbst entmachten müssten.
Das ist der Punkt. Wir haben unwahrscheinlich viele Energieverluste. Ein Präsidium müsste definitiv als Aufsichtsrat maximal agieren mit den Landesverbänden dabei. Sonst ist der Föderalismus für den Nachwuchsleistungssport, für die Richtlinienkompetenz der zukunftsorientierten Inhalte nicht gewinnbringend.
Wenn Sie jetzt Sportdirektor wären beim DFB, welche drei Dinge würden Sie in den nächsten 16 Monaten bis zur EM anpacken, strukturell gesehen?
Ja, zunächst, dass es jedem klar ist, ich strebe das nicht an. Ich habe andere interessante Aufgaben. Nochmal, ich glaube, dass man die Kampagnen trennen muss. Die 16, 17 Monate Richtung Europameisterschaft, die werden durch Hansi Flick als Trainer sicherlich sehr genau vorbereitet, strukturiert. Und da ist Rudi Feuer sicher im Hintergrund ein guter Stimmungsmacher, der eben auch die Stimmung der Fans gut deuten kann. In den anderen Bereichen geht es darum, dass man einen systematischen Entwicklungs- und Ausbildungsprozess ja wirklich zielgerichtet sowohl inhaltlich als auch personell bei den Vereinen wie bei den Verbänden verbessert. Das heißt konkret, wir brauchen in den Vereinen wieder mehr kreative Gestalter in den sportlichen Führungsetagen. Da muss mehr passieren, da muss wieder Veränderungen in das Training rein im Jugendbereich, da muss intensiver, härter, effizienter trainiert werden, da muss mehr gefordert werden und weniger verwöhnt werden. Das sind für mich wichtige Dinge. Wir brauchen Altersbereichsspezialisten für den Bereich des Kinderfußballs, damit Kinder in Deutschland wirklich einen guten Zugang haben durch kleine Spiele, indem sie spielen, lernt man durch Spielen. Alle diese Aspekte sind sehr wichtig. Wir brauchen auf der Leitungsebene dafür keine Verwalter, sondern Leute, die das gestalten, kreativ bis in die Eliteförderung, das heißt die Übergänge zwischen dem U19 Richtung Bundesliga, da fehlen bei ganz vielen Spielern noch 10-15%. Und wir müssen die Trainer individuell in die Lage versetzen, analytisch herangehen zu können, sodass sie den Spieler, nicht alle Spieler über einen Kamm geschoren werden, sondern den Spielern individuell in ihren Positionen, in all ihren Entwicklungsfaktoren wirklich top helfen können, bis in die Weltklasse hinein. Das fehlt total.
Sagt der ehemalige DFB-Berater Bernhard Peters hier im Deutschlandfunk. Auffällig gestern bei der Vorstellung von Rudi Völler war auch, sowohl Völler als auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben Distanz aufgebaut zu Innenministerin Nancy Faeser. Sie hätte bei der WM manche Dinge lassen sollen, hat Völler zum Beispiel gesagt. Und Neuendorf hat betont, dass die Aktion von Faeser, wie sie die Armbinde getragen hat, bei dem ersten WM-Spiel nicht mit dem DFB abgesprochen gewesen sei. Faeser hatte darauf heute folgende Antwort.
Ich finde nicht, dass Herr Völler die Arbeit für die FIFA machen sollte. Das war ja eine Aktion, die Binde zu tragen, vor allen Dingen im Protest gegen die FIFA, nicht gegen Katar, sondern die FIFA, die ja den Vereinen, die das eigentlich tragen wollten, worunter der DFB ja war, verboten hat, kurz vor Start der Spiele. Und insofern ist es etwas, was mir persönlich wichtig war, dort Haltung zu zeigen. Und die DFB One Love Binde hatte ich natürlich vom DFB, von wem sonst?
Sagt die SPD-Politikerin Nancy Faeser. Sie hat aber auch gesagt, dass sie sich freue, dass Rudi Völler die neue Aufgabe übernommen hat. 2 Monate und 7 Tage. So lange war die Bundesliga in der Winterpause. Anders als die anderen Top-Ligen hat sich die Liga nach der WM noch ein bisschen Ruhe gegönnt. Gestern haben Leipzig und München dann als erstes wieder gespielt. 1:1. Ein Ergebnis, das der bisherige Tabellenzweite Freiburg heute nicht nutzen konnte. Ganz im Gegenteil. Die Freiburger verlieren 0:6 in Wolfsburg. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg hat so gespielt, als hätte es die 2 Monate lange Winterpause nie gegeben. Schon nach 60 Sekunden stand es 1:0 durch ein Tor von Wimmer. Er und Wind waren die besten Spieler einer Wolfsburger Mannschaft, die sehr effektiv spielte und die es immerhin mit der zweitbesten Abwehr der Bundesliga zu tun hatte. Wind traf noch vor der Pause zum 2:0 und 3:0. Gerhard, Baku und Waldschmidt per Foulelfmeter schossen in der zweiten Halbzeit die Tore 4:6. Kofi Tscheré vergab die beste Freiburger Chance. Der Offensive war vor allem das Fehlen von Grifo anzumerken. Der beste Freiburger Spieler war krank. Kein Grifo vorne, krasse Abwehrfehler hinten. 2 Gründe für die unerwartet hohe Niederlage.
Eine erwartbare Niederlage gab es für den Tabellenletzten Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Die 0:3 Niederlage war aber längst nicht so deutlich, wie das Ergebnis vermuten lässt, berichtet Philipp Hofmeister.
Deutlich verbessert und am Ende trotzdem weit unter Wert geschlagen. Tabellenschlusslicht Schalke 04 startet ernüchternd ins neue Bundesliga-Jahr. Lange hielten die Königsblauen bei einer erstaunlich fehlerhaften Eintracht nicht nur gut mit, sondern kreierten sogar ein klares Chancenplus. Terodde und Kosuki scheiterten am Pfosten oder an Frankfurts Nationalkeeper Kevin Trapp. Die Eintracht traf Mitte der ersten Hälfte durch Lindström und in der Schlussphase durch die beiden Joker Boré und Buttar. Die Effizienz der Hessen sorgt für Tabellenplatz 2. Frankfurt ist Bayernjäger Nummer 1.
Es ist keine leichte Zeit, um Fan des VfB Stuttgarts zu sein. Nach einer etwas ruhigeren Phase versinkt der Verein jetzt wieder im Chaos. Gegen den Präsidenten Klaus Vogt gibt es Vorwürfe der Untreue, weil der Verein VfB Stuttgart einen Arzt bezahlt haben soll, der eine Mannschaft betreut, die in den Bereich der VfB Stuttgart AG fällt. Und sportlich stehen die Stuttgarter auf dem Relegationsplatz. Helfen soll Bruno Labbadia, der als Trainer zurückgekehrt ist und beim heutigen 1:1 gegen Mainz gute Ansätze gesehen hat.
Ich glaube, man hat von der ersten bis zur letzten Minute gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt will, dass sie alles versucht, dass sie auch gegen eine sehr kampfbetonte und auch sehr zweikampfstarke Mannschaft voll dagegen gehalten hat. Und ich glaube, dass wir so einen Ticken das verdient gehabt hätten zu gewinnen.
Und wie an vielen anderen Orten ist das Verhältnis zwischen den Stuttgarter Fans und der dortigen Polizei durchaus angespannt. In Baden-Württemberg gibt es aber den Versuch, das Verhältnis durch andere Einsatztaktiken der Polizei und durch Gespräche zu verbessern, damit es nicht zu so einer Situation kommt, mit der Thorsten Poppe seinen Beitrag beginnt.
Mitte Oktober beim Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Ein Video dokumentiert, wie Bundespolizisten massiv gegen einige Anhänger vorgehen. Ein Fan liegt am Boden, ein Polizist drückt sein Knie in den Nacken des Mannes und schlägt ihn mehrmals in die Bauchregion. Danach zog der zuständige Innensenator Andi Grote von der SPD die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes in Zweifel. Gegen 4 Beamte wird aktuell ermittelt. Kein Einzelfall. Das zeigt ein Forschungsprojekt an der Ruhr-Universität Bochum, das sich dem Thema Polizeigewalt widmet. Forscherin Laila Abdul-Rahman hat für ihre Studien unter anderem untersucht, wann Menschen Polizeigewalt erlebt haben.
Fast 1/4 der Befragten hat angegeben, im Rahmen eines Fußballspiels mit rechtswidriger Polizeigewalt in Kontakt gekommen zu sein. Und dabei handelt es sich vor allen Dingen um junge Männer Mitte 20, die der aktiven Fanszene angehören.
Schon zu Anfang der Saison hatte eine überzogene Maßnahme eine Debatte über das Verhalten der Polizei ausgelöst. Am ersten Spieltag kesselt die Polizei in Wolfsburg Bremer Auswärtsfans ein, will alle Anhänger auf Pyros durchsuchen. Es gibt Berichte von Griffen in den Intimbereich, viele Ultras fahren zurück nach Bremen. Am Ende musste sich für dieses Vorgehen sogar der damalige niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius öffentlich entschuldigen. Die Zwischenfälle in dieser Saison haben das ohnehin schon schwierige Verhältnis zwischen Fans und Polizei nochmals belastet, so die Einschätzung der sozialpädagogischen Fanprojekte. Die Projekte hoffen, das Verhältnis wieder bessern zu können.
Dazu leistet sozialpädagogische Prävention einen wichtigen Beitrag. Fans engagieren sich vielfältig und auch die Polizei als Inhaber des staatlichen Gewaltmonopols muss sich nachvollziehbar und deeskalierend verhalten.
Gibt Patrick Arnold im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zu bedenken. Er leitet in Nordrhein-Westfalen die Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte.
Natürlich wünschen wir uns alle einen gewaltfreien Fußball. Wichtig ist aber dennoch ein besonderes Vorgehen, auch von Einsatzkräften, sollte es mal zu Konflikten kommen. Kollektivstrafen oder die Forderung nach Stadionverboten, die nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, sind überholt.
Die Polizei betont dagegen, dass sich die Sicherheitslage rund um Fußballspiele nicht entspanne. Dabei geht die Zahl der Verletzten und auch die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren stetig zurück. Waren es in der Saison 2018-19 mehr als 6.000 eingeleitete Strafverfahren, sind es in der letzten Spielzeit nur noch 3.627 gewesen. Da den einzelnen Bundesländern die Polizei untersteht, gibt es auch unterschiedliche Einsatzstrategien. Bisher einzigartig in Deutschland sind die sogenannten Stadionallianzen in Baden-Württemberg. Hier ist das Ziel des Innenministeriums, nicht nur die Zahl der Einsatzkräfte bei einem Bundesligaspiel zu reduzieren, sondern mit allen relevanten Sicherheitspartnern im Vorfeld eine für jedes Spiel angepasste Strategie zu vereinbaren.
Alleine als Sicherheitsakteur werden Sie dieser komplexen Vorgänge einfach nicht Herr. Es kann der Verein nicht alleine schaffen, es kann aber auch die Polizei nicht alleine schaffen.
Sagt der Leiter der Landesinformationsstelle Sporteinsätze in Baden-Württemberg, Uwe Stahlmann.
Wir werden in diesen Bereichen eben nicht die Situation verbessern, indem wir uns gegenseitig Schuldzuweisungen machen, sondern dort können wir nur dann Verbesserungen erzielen, wenn wir gemeinsam agieren und gemeinsam auch Lösungen suchen.
Den Kern dieser Stadionallianzen bildet eine intensivierte, spieltagsbezogene Zusammenarbeit von Clubs, Fanprojekten und der Polizei. So die offizielle Definition. Die Zahlen sprechen durchaus für sich. Laut Innenministerium konnten mit Hilfe der Stadionallianzen seit 2017 zehntausende Polizeieinsatzstunden eingespart werden. Eine Ersparnis von 2 Millionen Euro jährlich. Mehr als 80% der Spiele in Baden-Württemberg verlaufen dabei vollkommen störungsfrei und friedlich. Maximal 2% aller Spiele sind laut Uwe Stahlmann mit Vorkommnissen und Störungen bis hin zu Ausschreitungen betroffen.
Vor Corona kann ich das mit statistischen Zahlen auch belegen, dass wir natürlich eine Beruhigung der Situation hatten. Und klar bin ich auch der Überzeugung, dass sich das auf die Fanszene überträgt, ja, wenn wir eben besonnen reagieren und uns entsprechend aufstellen. Es ist mir auch relativ klar, dass wir das nicht völlig zurückdrängen können bis auf null. Aber eine Verbesserung der Situation, ja, das ist für uns natürlich erstrebenswert.
Die Stadionallianzen aus Baden-Württemberg sollen nach Informationen des Deutschlandfunks demnächst auch fest in Niedersachsen angewendet werden. Andere Bundesländer könnten folgen, damit das angespannte Verhältnis zwischen Fans und Polizei nachhaltig befriedet werden kann.
Thorsten Poppe über den Versuch, ein neues Verhältnis aufzubauen zwischen Fans und Polizei. Auswärtsspiele der TSG Hoffenheim sind in dieser Hinsicht eher unproblematisch. Der kleine Trupp Hoffenheimer wird heute aber unzufrieden nach Hause fahren, denn Hoffenheim verliert 1:3 gegen Union Berlin. Jakob Rüger mit dem Spielbericht.
Der erste FC Union brauchte eine Halbzeit, um in die Partie reinzufinden. Hoffenheim bestimmte bis zur Pause das Geschehen, hatte beim vergebenen Handelfmeter von Unions Jordan Glück und belohnte sich durch den Führungstreffer von Bebu nach einem tollen Konter. Im zweiten Durchgang spielte dann nur noch Union. Duki traf nach einer Ecke per Kopf zum Ausgleich und in der 89. Minute erneut per Kopf sogar zur Führung. Leveling erzielte dann in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand von 3:1. Die Köpenicker rutschen damit auf einen Champions-League-Platz. Hoffenheim muss den Blick in die untere Tabellenhälfte richten.
Dort befinden sich schon der VfL Bochum und Hertha BSC. Das direkte Duell heute gewinnen die Bochumer mit 3:1 und verlassen damit die Abstiegsplätze. Marc Eschweiler.
Mit den nötigen Grundtugenden hat der VfL Bochum das wichtige Duell im Abstiegskampf gegen Hertha BSC gewonnen. Die Berliner spielten phasenweise den besseren Fußball, waren aber vor dem gegnerischen Tor nicht entschlossen und durchschlagskräftig genug. Anders der VfL. Bochum agierte von der ersten Sekunde an mit großer Leidenschaft und gewann die entscheidenden Zweikämpfe. Und im gegnerischen Strafraum war Bochum einfach kaltschnäuziger. Zweimal Hofmann und Neuzugang Schlotterbeck trafen für den VfL. Berlin gelang durch Serdar kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik. Diskussionen gab es in der 11. Minute, als der VAR die vermeintliche Führung der Hertha durch Toussaint zurücknahm. Der Ball hatte einige Sekunden zuvor die Torauslinie überschritten. Die Frage war anschließend, ob es danach eine neue Spielsituation gab und der Videoassistent gar nicht mehr hätte eingreifen dürfen.
Und im Abendspiel treffen der 1. FC Köln und Werder Bremen aufeinander. Und da steht es zur Halbzeit 5:1 für die Kölner, die Werder Bremen in der ersten halben Stunde ziemlich überrollt haben. Ja, und da spielen auch zwei Vereine heute Abend gegeneinander, die nachhaltig arbeiten wollen. Zumindest präsentieren sich die Clubs so. Bremen hat angekündigt, bis 2040 klimaneutral zu sein, also entweder gar kein CO2 mehr auszustoßen oder die Emissionen, die übrig bleiben, zu kompensieren. Und der erste FC Köln behauptet von sich selbst, jetzt schon klimaneutral zu sein, seit 2021. Die Deutsche Umwelthilfe sieht darin eine, Zitat, dreiste Verbrauchertäuschung und hat unter der Woche angekündigt, juristisch gegen den Club vorzugehen. Genauso wie gegen 6 andere Unternehmen, darunter zum Beispiel die Fluggesellschaft Eurowings und der Lebensmitteldiscounter Netto. Die Deutsche Umwelthilfe ist gesetzlich dazu berechtigt, solche Verfahren anzustrengen. Und ich habe die Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz gefragt, was hat der erste FC Köln denn falsch gemacht?
Das Problem ist, dass der erste FC Köln ja sagt, er ist klimaneutral. Und was uns an der Stelle aber fehlt, ist, dass sie mal nachweisen und auch transparent machen, welche Maßnahmen vor Ort in den Stadien, im Stadion ergriffen werden, um tatsächlich mit den CO2-Emissionen runterzukommen. Das, was der erste FC Köln macht, ist zu kompensieren, also sich CO2-Zertifikate zu kaufen, über die dann nachgewiesen werden soll, dass eben die CO2-Emissionen, die faktisch entstehen, kompensiert werden. So funktioniert aber dieses Prinzip nicht. Zunächst mal muss man eben alles kompensieren, was man kompensieren kann durch Maßnahmen vor Ort, sprich zum Beispiel im Abfallmanagement auf klimafreundliche Verpackungen zu achten, bei der Energie zu schauen, dass es erneuerbare Energien sind im Stadion, die Mobilität so zu verändern, dass man möglichst emissionsarm zum Stadion kommt und dann die Restemissionen können noch kompensiert werden. Das, was der FC Köln macht, ist Greenwashing.
Aber der erste FC Köln hat sich ja nach dem ZNU-Standard zertifizieren lassen, also von einem Forschungsinstitut der Uni Witten-Herdecke, und die Vorgaben werden durch den TÜV Rheinland überprüft. Das steht so auf der Website. Reicht das nicht?
Nee, das reicht eben nicht. Also das, was wir finden auf der Seite des ersten FC Köln, ist ja zum Beispiel, dass sie kompensieren über Waldschutzprojekte. Da muss man auch ein bisschen suchen, bis man das findet. Das sind irgendwelche Sachen in Peru. Und ganz grundsätzlich gibt es große Bedenken, was Kompensation über Waldschutzprojekte angeht. Denn sie müssen CO2, wenn sie wirklich einen Ausgleich schaffen wollen, ja über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte schon fast, tatsächlich binden. Wenn sie jetzt einen Wald anpflanzen oder einen Wald schützen, wie wollen sie das sicherstellen, dass der nicht der Dürre, der Hitze, dem Feuer oder doch der Abholzung auch zum Opfer fällt? Das geht gar nicht. Und insofern besteht da eine wahnsinnig große Unsicherheit, was diese Zertifikate letztendlich auch angeht, insbesondere wenn es um Waldschutzprojekte geht. Wie gesagt, wir werden trotz dieser Zertifikate kein CO2 weniger hier in Deutschland verbrauchen. Das müssen wir aber, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Es reicht nicht, wenn wir alles das kompensieren, was hier entsteht, irgendwo anders. Und wie gesagt, dazu kommt eben auch die Unsicherheit, was diese Zertifikate angeht.
Haben Sie sich auch andere Bundesligisten angeguckt? Zum Beispiel der FSV Mainz 05 behauptet ja auch klimaneutral zu arbeiten.
Wir haben uns natürlich auch andere Fußballvereine angeschaut. Da muss man natürlich auch immer weiter ins Detail gehen und schauen, was da eventuell auch noch kommt. Also ich schließe jetzt auch nicht aus, dass noch andere davon auch betroffen sind. In dem Zusammenhang haben wir aber auch einige gefunden. Das war auch in der Vergangenheit schon so, dass wir die auch immer wieder gelobt haben, die eben genau zeigen, dass es geht, dass es eben möglich ist, Maßnahmen umzusetzen in den Stadien, die unmittelbar zu CO2-Einsparungen führen können. Und die haben wir dann auch klar benannt.
Welche sind das?
Darunter fallen zum Beispiel der SV Werder Bremen oder auch der FC St. Pauli. Auch der erste FC Union Berlin macht vieles richtig und auch Freiburg. Da gibt es viele Beispiele, was man eben machen kann an Abfallmanagementskonzepten, an erneuerbaren Energien in den Stadien, an Mobilitätskonzepten, die sehr ausgereift sind. Und dazu kommt auch, dass zum Beispiel die jetzt genannten Stadien oder Fußballclubs schon sehr, sehr früh angefangen haben, zum Beispiel Mehrwegbecher in den Stadien einzuführen. Freiburg sogar schon Ende der 90er Jahre, 2000. Das waren einfach Clubs, die sehr früh erkannt haben, welches Potenzial da auch liegt, welchen Hebel sie haben hinein in die Gesellschaft, um da auch Botschaften zu setzen. Und sowas erwarten wir natürlich auch flächendeckend von allen Clubs.
Bleiben wir mal bei dem Thema. Wie sollten denn Bundesliga-Vereine aus Ihrer Sicht über Nachhaltigkeitsziele informieren und welche sollten sie sich vorher natürlich erstmal setzen?
Es gibt ja die verschiedenen Bereiche, die man da betrachten kann. Und der eine ist natürlich die Ressourcen, die man betrachten kann. Da geht es dann um Abfallmanagement, Abfallvermeidung, indem man eben Mehrwegsysteme zum Beispiel in den Stadien einsetzt oder auf kleinportionierte Verpackungen verzichtet und die Semmel kommt dann auf die Hand und eben nicht in den Pappteller und ähnliche Dinge. Dann der zweite Punkt ist die Energieversorgung eines solchen Stadions. Das geht natürlich mit erneuerbaren Energien zum Beispiel. Die Stadien bieten ja auch große Flächen mit an, wo es sich anbietet, Photovoltaik auch mit draufzusetzen, um hier eine klimaneutrale Betrieb zu ermöglichen. Wassermanagement ist auch so ein Punkt. Sie haben häufig Rasenflächen natürlich in den Stadien, da auch zu schauen, dass man da ein ordentliches Bewässerungssystem, das nachhaltig ist, findet. Und Mobilität, das ist sicher auch einer der größten Bereiche, wo Emissionen eingespart werden können, dass sichergestellt wird, dass die Stadien erreichbar sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber vielleicht eben auch mit dem Rad, je nachdem, wo sie dann eben auch liegen. Da gibt es auch noch viel Luft nach oben bei allen Vereinen, wenn es um ihr Flugverhalten geht. Also das ist auch nochmal ein ganz großer Hebel, den die Fußballclubs tatsächlich nutzen müssen aus unserer Sicht.
Leute, die jetzt dieses Interview gehört haben und auch gehört haben, dass sie jetzt dem 1. FC Köln dreiste Verbrauchertäuschung vorwerfen, die denken jetzt womöglich auch, das macht die Deutsche Umwelthilfe nur, weil der 1. FC Köln ein großer Fußballclub ist, der, den man dann, wenn man ihn öffentlich so auch angreift, für die Umwelthilfe dann auch Öffentlichkeit bringt. Was sagen Sie dazu?
Also ich denke mal, erstens, der 1. FC Köln macht eben hier nicht nur einen Fehler, sondern aus unserer Sicht ist es eben rechtswidrig, was sie tun. Jetzt ist es ein großer Fußballclub. Klar, es muss auch ein Bewusstsein darüber entstehen, dass es problematisch ist, wenn wir mit diesen Klimakompensationen werben. Das sehen wir nicht nur beim 1. FC Köln, sondern in ganz vielen Bereichen, dass ganz viel eben mit dieser Begrifflichkeit Klimaneutralität geworben wird. Und das, was dahinter steckt, ist eben dieser Zertifikatehandel, der an sich eben auch sehr fragwürdig ist und unser Klimaproblem nicht lösen kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Werbung äußerst irreführend ist. Und wir wollen jetzt auch auf juristischem Wege eben dafür sorgen, dass eine solche irreführende Werbung so nicht stattfinden darf und natürlich dazu anregen, das machen wir auch beim 1. FC Köln, wir gehen jederzeit gerne immer wieder in den konstruktiven Dialog, was sie konkret vor Ort in den Stadien tun können, um tatsächlich CO2-Emissionen einzusparen.
Sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Und der 1. FC Köln hat mitgeteilt, dass er mit der DUH in Kontakt stehe und für die Saison 2022-23 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen wird. Es ist der Saisonhöhepunkt für die Biathletinnen und Biathleten, die WM in Oberhof. In 2 Wochen geht es dort los und es scheint so, als ob die Deutschen ihre Höchstleistungen zum richtigen Zeitpunkt der Saison abrufen können. Zumindest war die Generalprobe heute in Antholz erfolgreich. Christoph Nahr.
Das hat sich Denise Hermann-Wick gewünscht. Ein Sieg beim letzten Einzelrennen vor der Weltmeisterschaft. Die Olympiasiegerin zeigt ein starkes Verfolgungsrennen. Als Sechste des Sprints geht sie ins Rennen und geht gleich in den Angriffsmodus. Selbst ein Fehler beim zweiten Liegendanschlag stört sie kaum. Sie kontrolliert das Rennen und hat auch noch Spaß dabei.
Ach, das ist immer so geil hier zum Laufen. Das beflügelt natürlich mit der ganzen Kulisse hier, die Bergkulisse, die Zuschauer, es war... Ja, das war wirklich grandios.
Beim letzten Schießen die Entscheidung. 4 Frauen kämpfen um den Sieg. Denise Hermann-Wick schießt einen Fehler, aber die anderen patzen mehrfach. Die Tür zum Sieg ist auf und die 34-Jährige spaziert hindurch. Gewinnt vor der fehlerfreien Lisa Vitozzi aus Italien und Elvira Öberg aus Schweden. Hanna Kiebinger wird 10. und könnte so noch auf den WM-Zug aufspringen. Bei den Männern gewinnt mal wieder Johannes Tinjesbø vor Landsmann Sturlahom Lagreit und Martin Ponsiluoma aus Schweden. Erfreulich, Roman Rees wiederholt den 4. Platz vom Sprint. Benedikt Doll wird 10.
Und bei der WM der Parabiathletinnen und Athleten hat es heute bei den Frauen einen deutschen Dreifachsieg gegeben. Leonie Walter gewinnt vor Lynn Katzmeier und Johanna Rechtenwald im Wettbewerb der Sehbehinderten. Und bei den Männern gewinnt Marco Meyer Gold. Mausefalle, alte Schneise, Hausbergkante. Für Ski-Alpin-Fans bedeuten diese Wörter, die wahrscheinlich schwierigste Abfahrt des Jahres steht auf dem Plan, die Streif in Kitzbühel. Gestern hatte mit Vincent Kriechmeier, ein Österreicher, einen Heimsieg errungen. Heute war ein Norweger ganz vorne. Die Deutschen, die schieben Frust. André Siems.
Schneefall, miese Sicht, Nebel, Verhältnisse, bei denen man nicht mal mit dem Hund freiwillig um den Block geht. Trotzdem wurde das Rennen gestartet und Andreas Sander war ziemlich bedient, weil er mit Startnummer 25 keine echte Chance mehr auf ein Top-Ergebnis hatte.
Ich verstehe nicht, dass man da, weil einer nicht startet, eine Pause macht. Und wenn ich das sehe und währenddessen der Schneefall brutal einsetzt oben, in den Bergaufstücken, Seitenleimsprung, Katastrophe. Du siehst die Spur nicht und du verlierst einfach. Ich verliere einfach eine Top-8-Platzierung und das nervt mich. Ich hätte besser fahren können. Und diese Entscheidung, glaube ich, war nur wegen Kitzbühel und das verstehe ich nicht.
Sander schaffte es diesmal nicht in die Top 15. Der beste Deutsche wurde Romet Baumann, der 2012 schon mal in Kitzbühel als Zweiter auf dem Treppchen stand. Baumann nutzte die frühe Startnummer 3, erwischte eine recht gute Linie und schnappte sich den 8. Platz. Kein anderer Deutscher war heute besser. Der Beste des Tages war der Norweger Alexander Ormod Kilde, der schon sein 5. Abfahrtsrennen der Saison gewinnen konnte.
Und auch mit dabei war der Italiener Christoph Innerhofer, mehrmaliger Weltcupsieger in der Abfahrt und Super-G-Weltmeister. Er ist heute 17. geworden und ihn habe ich gefragt, ob er den Frust von Andreas Sander nachvollziehen kann.
Ja, ich bin 2 Minuten vor Andreas Sander ins Rennen gegangen. Natürlich habe ich das auch nicht ganz verstanden, dass bei Startnummer 20 Startstopp war wegen einem Sturz und danach noch bei 22 die V-Break. Also sind 4 Fahrer gestartet innerhalb von 15 Minuten bei Schneefall und das ist leider nicht gut. Genau vor einer Minute habe ich den Renndirektor getroffen und habe genau das angesprochen. Seine Meinung dazu war, ja, das ist nicht einfach, die TV-Breaks sind eingeplant, dort fahren wir mit der Farbe, damit ihr, also wir Athleten, bessere Sicht haben und sie können nicht mit der Farbe fahren, sobald ein Sturz ist, weil man nicht weiß, wann es wieder weitergeht. Ich verstehe sie auch, aber ich habe einfach gesagt, in Zukunft müsste man dort immer bereit sein, damit man kann flexibel sein, weil Sport soll wichtiger bleiben wie Sponsoren. Sponsoren sind auch super wichtig, aber natürlich ist das ein bisschen schade für uns, wenn wir ja Hals und Kragen riskieren und automatisch ein paar Zehntel langsamer sind, weil ein paar Zentimeter Schnee in der Zeit gefallen sind.
Das heißt wegen der Werbepause, um das nochmal
genau
klar zu sagen.
Werbepause und Sturz, ja, dann brauchte man die Werbepause nicht mehr, genau.
Können Sie einmal beschreiben, was dann das Problem ist? Also wie fühlt sich das an, wenn man dann eben als Fahrer über so eine Strecke fährt? Weil für den Laien klingt das vielleicht so, dass so ein paar Flocken ja eigentlich keinen Unterschied machen.
Ja, das Problem ist, dass die Strecke ein wenig schmutziger wird, die Spur einfach weniger sauber ist und dort dann 1-2 Zentimeter Schnee liegen und das einfach dann bremst, weil der Schnee nicht glatt gefahren ist.
Fahren Sie eigentlich gerne die Streif runter?
Puh, jein. Ein lachendes Auge und ein bisschen ein skeptisches Auge. Es ist immer eine große Überwindungssache. Es ist eine sehr schwierige Abfahrt. Natürlich bei solchen Verhältnissen schlechte Sichtschläge, weite Sprünge, hohe Geschwindigkeit und man steht auf dem Start und der Kopf, wenn man schon den Lauf durchgeht, der würde bremsen. Und man muss sich irgendwie den inneren Schweinehund überwinden und es schaffen, nicht zu bremsen. Dass man immer auf Zug bleibt und immer einfach die Spitzen ins Tal gehen und immer Gas gibt. Auch ich habe mir vorhin stark gesagt, hey Christoph, wenn du nicht volle Kanne fährst, dann brauchst du gar nicht runterfahren. Bis zum Schluss schaffe ich es dann immer doch, am Start zu stehen und ja, und einfach Gas zu geben. Und der obere Teil, der schwierige, war ja für mich eigentlich sehr gut. Ich war auf Platz 4 in den technischen Passagen, bis die Gleitpassagen angefangen haben, ja.
Aber wie schafft man das dann, diesen Schweinehund dann mental zu überwinden und dann wirklich zu attackieren?
Ja, es ist ein schmaler Grat. Man muss einfach versuchen, den Kopf auszuschalten. Und im Unterbewusstsein möchte man bremsen, aber im Bewusstsein muss man dann so reagieren, dass man nicht bremst. Also man startet linker Fuß, rechter Fuß, Mausefalle, Sprung, 110, 115 km/h. Wege und dann eine 90-Grad-Kurve, was extrem schwierig ist. Und man muss einfach schaffen, dass man so gut wie möglich auf Zug bleibt, um dann auch gut die Ausfahrt von Steilhang zu machen, wo es ja wirklich senkrecht runtergeht mit einer großen Kurve und große Schläge. Und ja, wer bremst, verliert und der, was nicht bremst, der gewinnt. Und ja, so ist es.
Spüren Sie sowas wie Angst, wenn Sie die Streif runterfahren?
Angst vielleicht nicht, aber schon einen gewissen Nervenkitzel und Adrenalin und froh, wenn man im Ziel ist. Man denkt sich schon am Start, cool, jetzt geht's los, ist ein wenig wie Achterbahnfahrt, schnell, Sprünge, Schräglagen. Aber man denkt sich dann auch, boah, der vor mir ist jetzt schon im Ziel und hat alles hinter sich und bei mir steht jetzt genau alles am Spiel und man weiß nicht noch, wie es ausgeht.
Sie sind ja vor einer Woche in Wengen beim Superski auch schwer gestürzt. Da hingen Sie einmal kopfüber in den Fangnetzen. Wie schwer ist es, nach solchen Stürzen direkt dann auch wieder zurückzukommen?
Man darf nicht denken. Man darf einfach nicht daran denken. Man muss immer versuchen, positive, gute Sachen im Kopf zu haben. Momente, wo man gut gefahren ist. Man muss einfach immer das gute Gefühl in sich rufen und das schlechte vergessen. So ist das.
Der Abfahrer Christoph Innerhofer über den Umgang mit Risiko im Ski-Alpin-Zirkus. Vor der Weltmeisterschaft in Planica könne sich das Blatt für die deutschen Skispringer sehr schnell wenden. Das war vor zwei Wochen hier im Interview im Deutschlandfunk die Hoffnung von Sportdirektor Horst Hüttl nach der schwachen Vierschanzentournee. Bisher ist davon allerdings wenig zu spüren. Auch heute nicht beim Springen in Sapporo. Martin Thiel berichtet.
Ein Lichtblick, viele Enttäuschungen. Die deutschen Skispringer bleiben auch im zweiten Wettkampf von Sapporo weit hinter ihren Erwartungen zurück. Einzig Andreas Wellinger auf Platz 7 absolvierte bei schwierigen Windverhältnissen einen konstanten Wettkampf. Der Olympiasieger sprang zweimal 130 Meter weit. Der Rückenwind sorgte vor allem bei Stefan Laie für Kopfschütteln. Nach Durchgang 1 noch Zehnter mit einem Sprung auf 131 Meter, flog er im Finale nur 117,5 Meter weit und wurde auf Platz 17 durchgereicht. Den Tagessieg holte sich der Österreicher Stefan Kraft vor Vierschanzenturniersieger Halvar Egner-Granerud aus Norwegen und Japans Ryoyo Kobayashi. Die deutschen Springer stecken also weiter in der Krise. Statt Anschluss an die Weltspitze verlieren sie mehr und mehr den Kontakt. Markus Eisenbichler schafft es nicht in den zweiten Durchgang und Karl Geiger, heute nur 22., fällt im Gesamtweltcup aus den Top 10 und ist als bester Deutscher nur noch 12.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel wirft seinem ehemaligen und inzwischen verstorbenen Trainer vor, ihn in den 90er Jahren sogar vergewaltigt zu haben. Und der Deutsche Schwimmverband soll davon zwar gewusst haben, aber nicht gehandelt haben. Diese Vorwürfe gibt es seit August. Die Aufarbeitung läuft schleppend. Der Verband erhält aber trotzdem vorerst weiter Steuergeld. Josef Opfermann mit den Einzelheiten.
Der Deutsche Schwimmverband kann trotz schwerer Vorwürfe wegen schleppender Aufarbeitung von Missbrauchsfällen weiter mit einer vollständigen Förderung aus Steuermitteln rechnen, zumindest vorerst. Das geht aus dem Untersuchungsbericht des Bundesinnenministeriums hervor, der der ARD-Sportschau vorliegt. Ausgangspunkt der Initiative des BMI war die ARD-Dokumentation Missbraucht, die im August vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde. Darin hatte unter anderem der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel hochrangigen DSV-Funktionären vorgeworfen, von jahrelangen sexuellen Übergriffen durch seinen damaligen Trainer gewusst zu haben, ohne sie später aufzuarbeiten. Im Zuge dessen hatte der DSV seinem ehemaligen Top-Funktionär Lutz Buschko fristlos gekündigt. Dem DSV kommt nun offenbar zugute, dass er bei der Überprüfung seiner Förderwürdigkeit zumindest alle Formalien erfüllt hat. Deshalb hätten die Vorfälle zunächst, wie das Ministerium schreibt, keine Konsequenzen auf die Förderung. In dem Bericht hieß es aber auch wörtlich, nach Auffassung des BMI sollte der DSV seine Aufklärungsarbeit zügig forcieren und sehr viel stärker vorantreiben.
Es ist das schlechteste Abschneiden der deutschen Tennisspielerinnen und Spieler bei den Australian Open seit 13 Jahren. Als letzte Deutsche ist heute nämlich Laura Siegemund ausgeschieden in der dritten Runde, trotz eines starken Spiels. Ina Kast.
Es war ein starker Auftritt von Laura Siegemund. Sie hat sich nicht einmal von den einseitigen Anfeuerungen für ihre Gegnerin Caroline Garcia beeindrucken lassen. Auch das Hochgeschwindigkeitstennis der Französin war zunächst kein Problem. Ganz im Gegenteil, die 34-jährige Stuttgarterin war perfekt eingestellt auf das Alles-oder-Nicht-Spiel von Garcia. Im ersten Satz machte Siegemund so gut wie gar keine Fehler, schaffte es immer wieder, das hohe Tempo ihrer Gegnerin für Konter zu nutzen. Nach 34 Minuten hatte sie den ersten Satz völlig überraschend mit 6:1 gewonnen.
Also ich habe das fehlerfrei gemacht, mir lief da auch alles rein, aber sie war auch sehr überfordert mit dem Moment und war sehr nervös und völlig hektisch und hat auf die guten Antworten, die ich hatte, war da ziemlich perplex. Ja.
Es war irgendwie klar, dass Garcia, die Nummer 4 der Weltrangliste, nicht so fehlerhaft weiterspielen würde wie im ersten Satz. Siegemund hielt ihr Niveau und es war zu keinem Zeitpunkt der Partie zu erkennen, dass Laura Siegemund 150 Plätze hinter der Französin in der Weltrangliste steht. Aber am Ende fehlten der Deutschen das letzte Quäntchen Abgeklärtheit oder Klasse, um gegen die vermutlich beste Spielerin der letzten Monate zu gewinnen. Trotzdem.
Ich hatte sehr, sehr schwierige Matches vorher. Ich hatte sehr lange erste Runde, lange zweite Runde. Hab da wirklich hart fighten müssen. Und dass ich mich da jetzt so gut und schnell erholt habe und dann heute so eine Leistung bringe, da muss ich einfach stolz drauf sein.
Und das war natürlich der Kollege Matthias Kammann. Viermal hat die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Handball-WM bisher gespielt und viermal hat die Mannschaft gewonnen. Das erste Hauptrundenspiel gegen Argentinien sogar mit 20 Toren Vorsprung. Heute um 20.30 Uhr geht es dann gegen die Niederlande und darüber spreche ich jetzt mit ARD-Reporter Thorsten vom Wege live in der Halle in Katowice. Herr vom Wege, ist das der erste richtige Härtetest für die Deutschen heute?
Nee, bin ich ganz ehrlich, der erste richtige Härtetest war das Spiel gegen Serbien am zweiten Spieltag und das hat die deutsche Mannschaft bestanden. Höheres Niveau haben die Niederländer auch nicht, das muss man so deutlich sagen, auch wenn die gegen Norwegen eine glänzende erste Halbzeit abgeliefert haben und auch wenn die sich sehr verbessert haben in den letzten Jahren, vorher waren sie ja durchaus als mittelprächtig zu bezeichnen, haben gute Leute, gar kein Thema, haben mit Luke Staines von Paris Saint-Germain vielleicht den überragenden Mittelmann und haben mit dem Magdeburger Kai Smietz auch einen richtigen Shooter, aber ich denke im Großen und Ganzen ist die deutsche Mannschaft heute favorisiert.
Wie ist denn die Konstellation in der Gruppe? Mit einem Sieg sind die Deutschen definitiv weiter?
Definitiv. Die Norweger sind schon weiter. Die haben gerade Katar deutlich geschlagen. Und die deutsche Mannschaft könnte mit einem Sieg hier den Norwegern gleichkommen auf 8 Zähler. Und dann kämen die anderen in der Gruppe nicht mehr an die beiden Teams heran. Aber selbst bei einer Niederlage hätten die Deutschen dann immer noch die Chance, was zu machen. Aber über die wollen wir eigentlich gar nicht reden.
Was macht die Deutschen denn bisher in diesem Turnierverlauf so stark?
Die mannschaftliche Geschlossenheit, die überragend guten Angriffsleistungen, die ich wirklich fast ein Jahrzehnt so nicht gesehen habe von einer deutschen Handballnationalmannschaft der Männer. Und ja, mittlerweile ist die Mannschaft auch selbstbewusst. Sie hat gute Individualisten, sie hat noch ein paar Defizite im Deckungsverbund. Und ich denke, wenn dann wirklich schwere Gegner kommen, nach denen bin ich ja zum Eingang gerade gefragt worden, da denke ich so an Norwegen, Dänemark, Schweden, Spanien, Frankreich, das Kaliber, dann wird sie richtig gefordert sein, die Deckung. Bisher war sie gefordert, ja, aber noch nicht so zu 100% über 60 Minuten. Das könnte die Schwachstelle werden, wir wollen es nicht hoffen.
Dass die Deutschen im Angriff bei diesem Turnier so effektiv sind, wie, Sie haben es gerade gesagt, wie seit langer Zeit nicht mehr. Woran liegt das? Liegt das jetzt einfach daran, dass man tatsächlich mal ein Turnier unter Alfred Gislason spielen konnte, ohne externe Einflüsse, die sonst immer gestört haben?
Das spielt bestimmt eine Rolle, davon bin ich überzeugt. Das liegt aber eben auch daran, dass beispielsweise durch so eine Kombination, wie wir sie hier haben, mit Juri Knorr als Anspielstation und dann eben beispielsweise auch Yannick Kohlbacher auch Mannen zusammenspielen, die zusammen im Verein spielen, die also die Bewegungsabläufe des anderen ganz genau kennen und damit gehen natürlich auch die schwierigen Pässe und die riskanten Pässe meistens gut, manchmal noch nicht. Und wir haben eine hohe Effizienz auf den Außenpositionen. Sowohl Mertens als auch Krötzki treffen, wie sie wollen. Das macht die deutsche Mannschaft zumindest jetzt bisher in diesem Turnier so stark.
Einschätzungen von ARD-Reporter Thorsten vom Wege. Vielen Dank. Shaul Ladany hat überlebt. Das Bombardement im Zweiten Weltkrieg, das Konzentrationslager Bergen-Belsen und das Olympia-Attentat 1972. Der israelische Geher hat all diese Zeit dokumentiert, hat viel gesammelt und seine Sammlung ist jetzt für die Öffentlichkeit aufbereitet worden. Lebensläufe, Lifelines, Verfolgung und Überleben im Spiegel der Sammlung von Shaul Ladany heißt diese Ausstellung, ist in der Akademie des Sports in Hannover und Bastian Brandau war am Donnerstag bei der Eröffnung mit dabei.
Shaul Ladany hat sehr früh als knapp 11-Jähriger angefangen zu sammeln.
Elke Griglewski ist Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Gedenkstätte hat die Ausstellung über den heute 86-jährigen Shaul Ladany konzipiert und zuerst gezeigt. Jetzt ist die Ausstellung bis Ende Februar in der Akademie des Sports in Hannover zu sehen.
Und diese Sammlung ist so groß, dass mein Vorgänger, als er auch schon das Privileg hatte, ihn besuchen zu dürfen und die gesehen hat, gesagt hat, daraus müsste man mal etwas machen. Und dann die Geschichte Shaul Ladanys anhand dieser Objekte erzählt.
Ladany wird 1936 in Belgrad geboren, überlebt die Bombardierungen durch die Wehrmacht. Die Familie flieht nach Ungarn, wird dann ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Die Ausstellung zeigt Fotos, unter anderem von Shauls Familie. Zeichnungen, die ein Mithäftling im Lager Shaul Ladanys Vater schenkte. Postkarten, auf denen Szenen des Lagers zeichnerisch dargestellt wurden, nachdem die Familie mit einer größeren Gruppe in die Schweiz ausreisen konnte. Später wandern die Ladanys nach Israel aus, Shaul wird Läufer und dann erfolgreicher Geher. Sein in den USA aufgestellter Weltrekord über 50 Meilen besteht bis heute. Für Israel nimmt er an Weltmeisterschaften teil, auch an Olympischen Spielen, erst 1968 in Mexiko und dann 1972 in München, wie er in einer Dokumentation des NDR erinnert.
Ich habe mich darauf gefreut, hier zu sein. Es waren meine zweiten Olympischen Spiele. Und was besonders war, ich konnte der Welt und den Deutschen zeigen, schaut her, ihr wolltet uns umbringen, uns auslöschen, aber hier bin ich, fähig, es im Wettkampf mit dem Rest der Welt aufzunehmen.
Am 5. September 1972 überfallen palästinensische Terroristen das israelische Team im Olympischen Dorf, nehmen Geiseln. Ladani kann entkommen. Die Ausstellung zeigt das Foto der israelischen Mannschaft beim Einmarsch ins Olympiastadion, den Ausweis des Sportlers Ladani. Zeitungsausschnitte von der Gedenkzeremonie nach dem Anschlag, möglich durch die laxen Sicherheitsvorkehrungen in München 1972, sagt Elke Griglewski von der Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Shaul Ladanis Leben ist geprägt von zwei Verfolgungskontexten. Und das, was uns aufmerksam gemacht hat, ist eben in der Tat die Ignoranz. Weil so würde ich es bezeichnen, eine Ignoranz Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre nicht wahrzunehmen, wie die Stimmung ist, obwohl es in einem Zeitraum von 1970 bis 1972 jede Menge Anschläge gibt gegen Flugzeuge, gegen Israelis. Das nicht wahrzunehmen, dass diese Mannschaft besondere Sicherheitsvorkehrungen braucht.
Shaul Ladani zeige, dass Jüdinnen und Juden Akteure sein könnten, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
Die positive Botschaft dieser Ausstellung ist eben auch, dass wir nicht machtlos sind gegen Antisemitismus, dass wir ihn zurückdrängen können. Einmal, indem wir jüdisches Leben, jüdische Biografien sichtbar machen und auch nochmal ganz deutlich machen, dass es nicht nur Jüdinnen und Juden betrifft, sondern die Gesellschaft als Ganzes.
Und damit auch den Sport, der in Form der Akademie des Sports im Landessportbund Niedersachsen zur Ausstellung eingeladen hatte. An der Podiumsdiskussion bei der Eröffnung hat auch Luis Engelhardt vom jüdischen Turn- und Sportverband Maccabi teilgenommen.
Das zeigt für mich erstmal auf, dass der Sport auch erkennt, dass er nicht mit gesellschaftspolitischen Themen, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit einer Erinnerungskultur oder auch der Kampf gegen Antisemitismus, nicht auf sich allein gestellt ist und auch nicht versucht, gesamtgesellschaftliche Herausforderungen im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten zu bewältigen, sondern dass es Kooperationen, Netzwerke, Allianzen gibt, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und schaut, was man auch voneinander lernen kann. Und der Raum, den wir heute hier haben im Landessportbund Niedersachsen, ist natürlich ganz fantastisch, dass so viele Menschen hierher gekommen sind.
Auch gekommen, um Shaul Ladani zu erleben. Kurzfristig musste Ladani aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und so ging es auch um die Frage, wie Gedenkkultur sich mit dem Verschwinden der letzten Zeitzeugen verändern werde. Elke Griblewski, Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Direktorin der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten.
Die Mehrheit der Jugendlichen haben heute schon keinen Kontakt zu Zeitzeugen. Also das heißt, sie sind gewohnt, in Ausstellungen Videosequenzen zu sehen oder Ego-Dokumente wie Tagebücher, Briefe oder sowas. Wenn Sie eine Gruppe fragen würden, wer von euch hat einen Zeitzeugen überlegt, dann wird das eine verschwindend kleine Minderheit sein. Wo ich glaube, es wirklich als relevant und auch dramatisch sehe, dass die Überlebenden nicht mehr da sein werden, ist für unsere Generation, wir, die wir in den Gedenkstätten gearbeitet haben, und von den ZeitzeugInnen sozialisiert worden sind. Für uns waren sie Freunde, Freundinnen. Für uns sind sie Freunde, Freundinnen.
So wie Shaul Ladani, der bei der Ausstellung seiner Eröffnung vermisst wurde, aber doch sehr präsent war.
Bastian Brandau über die Ausstellung über das Leben von Shaul Ladani in Hannover. Die ist bis zum 1. März in der Akademie des Sports zu sehen. Und damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger.